Nein, ich bin da ja auch viel unterwegs und ich treffe da ja auch ganz viele Menschen, die gut sind und sich auch engagieren, aber sie sind derzeit in der Minderheit. Und ich versuche, diese Menschen stark zu machen, indem ich sie unterstütze, indem ich sie sehe, indem ich sie eben auch ehre und auch helfe. Und es gibt aber auch einen Teil, der irgendwie so fertig mit sich in der Welt ist, dass er schon selbstverletzend agiert. Anders kann ich das gar nicht empfinden. Und das ist wirklich die größte Herausforderung, die wir in Deutschland haben, liegt da. Und es wird kein Zuckerschlecken werden für die Landtagswahlen auch und auch für die nächsten Bundestagswahlen. Man sieht es ja in anderen Ländern.
BOM Berlin Ostmigrantisch.
Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
mit echten Berliner Biografien.
Hallihallo, liebe Freunde von BOM, Berlin Ostmigrantisch. Hier ist Daniel aus dem Schnittraum. Wir haben eine Folge produziert und sind dafür ins Kanzleramt gefahren. Wir haben dort Carsten Schneider getroffen, den Ostbeauftragten, also den, der für Ostdeutschland zuständig ist. Özgür und ich saßen da in einem Büro, in dem Büro von Carsten Schneider, und ich habe auf die City West geguckt. Ein wunderbarer Blick über den Tiergarten, auf die Siegessäule und die Hochhäuser am Zoologischen Garten. Und Özgür hatte den Blick auf die Charité aus dem anderen Fenster heraus, also wirklich ein ganz toller Blick, Charité und Hauptbahnhof. Und wir haben ein tolles Gespräch mit Carsten Schneider geführt. Und weil das am 10. Juni aufgenommen wurde, 4 Tage von der Europameisterschaft, haben wir auch sehr viel über Fußball gesprochen. Das werdet ihr gleich hören. Wir haben Tipps abgegeben, wir haben uns gefragt, warum es so wenig ostdeutsche Spieler in der Fußballnationalmannschaft Deutschlands gibt. Und wir haben ihn dann natürlich auch über die Situation im Osten gefragt. Ein Tag nach den Europawahlen und den Kommunalwahlen in vielen ostdeutschen Städten und Landkreisen. Das heißt, Politik und Fußball in einem. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Ihr werdet merken, am nächsten Tag war der Besuch des ukrainischen Präsidenten angekündigt. Und wir haben die Fenster des Büros aufgelassen. Das heißt, ihr hört dann irgendwann auch eine Kapelle, die unter anderem die deutsche Nationalhymne übt. Und ihr werdet sie bestimmt hören. Viel Spaß beim Hören.
Hallo Daniel.
Hallo Özgür. Dann legen wir los. Wir sind hier im Kanzleramt, nicht im Podcaststudio, bei Carsten Schneider. Hallo.
Ja, ich grüße euch. Herzlich willkommen.
Wir durften vorbeikommen. Der Grund ist vor allen Dingen, Terminkalender ist so voll.
Bei mir ist immer alles voll und hier durch Berlin durchzukommen ist nahezu unmöglich gerade. Also gerade von hier nach Kreuzberg brauche ich ja 2 Stunden.
Ja.
Und deswegen bin ich euch dankbar, dass wir das hier machen können.
Dann können wir,
seid ihr auch mal draußen, ist auch nicht schlecht.
Bevor wir in die harte Politik gehen und nach Ostdeutschland gucken und was du so machst hier, hier liegen so Eintracht Frankfurt Bierdeckel und um uns herum ist die EM-Fanmeile. Wer wird Europameister?
Ich befürchte Frankreich.
Ah, oh. Ich habe den gleichen Tipp abgegeben letzte Woche. Ja.
Italien ist auch immer sehr gut und ich glaube, wir können es auf jeden Fall ins Halbfinale schaffen.
Und warum sind nur 3 Ostdeutsche in der Nationalmannschaft?
Tja, das ist eine Frage, die ich auch den DFB-Präsidenten gestellt habe, auf die er mir keine Antwort geben konnte. Ich finde das komisch, zumal mit Großer, dass einer der Ältesten ist, also noch ganz alte Schule.
Ja.
Weil Fußball ist ja Aufstiegssport, brauchst du nichts außer einen Ball und einen Käfig. Also nichts Teures. Und jetzt mal kann man, also ich habe das immer, ich bin jetzt nicht kein Profi geworden, aber ich habe meine Freizeit im Fußballspielen verbracht. Und eigentlich sind da sehr viele groß geworden. Mich wundert es auch sehr, dass sich da keiner mehr aus dem Osten durchsetzt. Weil wir haben ja schon, ich meine, jeder, der wird doch hier schon gescoutet, wenn er 13 oder 14 ist. Und wenn er beim HFC oder bei Rot-Weiß Erfurt spielt, wird er auch weggeholt. Aber scheinbar sind ja noch die Hälfte der Jugendlichen von früher, einfach den Geburtenknick nach 90. Und ich weiß es ehrlicherweise, ich weiß nicht, ich habe keine Antwort darauf. Mhm. Aber es ist mir auch aufgefallen.
Es gab ja tatsächlich, also ne, wir können ja nicht sagen, dass es keine Role Models gab. Michael Ballack.
Ja, klar.
Ja, der aber natürlich auch nie die großen Titel gewonnen hat.
Ja, das waren ja viele. Sag mal, Olaf Marschall, wem der noch was sagt.
Klar.
Ja, klar. Andreas Thom hat dann noch bei Hertha hier gespielt.
Ja,
Das waren ja...
Paolo Beinlich.
Ja, und, das ist Erfurter schwer zu sagen, aber als der Jenenser... Bernd Schneider, ja, hat auch bei Frankfurt gespielt, wenn einer mit dem Ball umgehen konnte, dann er. Aber das ist alles noch diese alte DDR-Fußballgeneration. Und dann kam noch ein, zwei, drei nach, also groß natürlich auch, aber nicht mehr viel. Mhm. Und irgendwie ist das schon komisch, weil ja. Sport und Fußball ist ja wirklich geldunabhängig und ja, was kann, setzt sich eigentlich auch durch. Wir haben nicht diese Fußball-Trainingsschulen und Lager, wie das jetzt bei den Profifußballern ist, aber mein Gott. Also es wundert mich auch sehr.
Ja, also eine These, die wir letztes Mal hatten, war, dass die Nachwuchsleistungszentren halt nicht hier sind. Also dass die Profivereine
außer RB natürlich, ne? RB.
Ja. RB jetzt neu, ne? Auch ein bisschen auch.
Ja, das ist klar, aber wenn ich mir die Karrieren jetzt der Fußballer so angucke, dann sind die ja spätestens mit 12, 13 gehen die da ja. Da waren die aber vorher auch nicht auf dem Nachwuchsleistungszentrum. Ja,
stimmt.
Und dann, ich meine, Dresden, Leipzig, aber Rostock, das sind ja alles auch doch relevante große Fußballstädte auch. Und normal, wenn da einer was kann, der muss ja nicht nach Brasilien und nach, wie die Ben Manga von Eintracht Frankfurt das gemacht hat und dann die Leute oder vielleicht aus der dritten französischen Liga geholt oder so, sondern ging ja auch in der A-Jugend ne, oder vorher schon. Ich habe keine Erklärung dafür. Es wundert mich allerdings auch sehr.
Dann noch eine Frage. Ich selbst bin Borussia Dortmund-Fan und ich bin hier der Ossi im Team.
Ja, ich habe euch den Daumen gedrückt, weil wir hätten Champions-League-Teilnahme unverdienterweise dann gehabt als Frankfurter, aber ist jetzt nicht in Euroleague.
Da gab es eine Verbindung.
Ja,
aber so unser Wettbewerb. Wie kommt es, dass wir westdeutsche Clubs gut finden? Eigentlich müsste doch Rot-Weiß Erfurt und FC Karl Zessina und...
Ja, das ist den Verein, also das als Erfurter Folklore gibt es ja gar nicht. nö, das war schon zu Ostzeiten so. Also ich bin Eintracht-Fan geworden, 86, 87, als das noch eine sehr wilde, bunte Truppe war und dann Uli Stein vom HSV irgendwann mal kam. Und jeder hat so in der Bundesliga seine Idolmannschaft gehabt, ja, neben seinem Heim-DDR-Club. Immer Bundesliga geguckt und in Thüringen ist Frankfurt, da würde ich sagen, die meisten Thüringer sind Frankfurt-Fans, obwohl mein Bruder auch aus Erfurt ist auch ein Dortmunder. Okay, aber das sind schon sehr viele.
Stimmt, es gibt auch die Geschichte, dass es so viele Gladbach-Fans gibt auch.
Ja, stimmt, DDR, auch das
gibt es
auch.
Weil es die 70er Jahre einfach waren und die haben guten Fußball gespielt.
Ja,
und
ja, hat viele geprägt. Ja. Wie gesagt, bei mir waren es die wilden 80er der Eintracht.
Ja, du müsstest jetzt nochmal für Daniel das Wappen von Rot-Weiß Erfurt beschreiben, weil er hat das nämlich verwechselt, das Frankfurt.
Ach so. Nee, das ist mit dem Rad und Rot und Weiß und oben ist FCRWE. Schwarz und Weiß Schrift und Rot, weil wir stammen von Mainz nicht ab, sondern waren lange unter Herrschaft. Deswegen haben wir das Rad und das ist mit drin. Es gibt noch ein ganz altes Turbine. Turbine Erfurt ist vor 70 Jahren deutscher Meister geworden, also DDR-Meister geworden. 53 und 54, das ist nochmal anders und dann gab es eine ganz lange Zeit ein RWE-Logo, das ich auch immer noch trage, mit dem bin ich groß geworden, da sind die rot-weißen Streifen an der Seite und blau und dann FC Rot-Weiß Erfurt drin.
Das kennst du, weil du gegen die gespielt hast, oder?
Ich habe gegen die gespielt und ich hatte noch mal kurz vor einem Wechsel zu Rot-Weiß Erfurt, das ist aber lange her.
Ah, wo hast du gespielt?
Zu der Zeit, ich glaube, TSG Neustrelitz oder es war noch davor.
Ja.
Da hatte ich mal, da war der Trainer aus Bulgarien.
Ja, Dodzev.
Dodzev, genau.
Pavel Dodzev.
Genau, Pavel Dodzev.
Ja. Guter Trainer.
Genau, war ein super Trainer.
War dann gleich bei Aue auch noch und treibt sich immer noch in der dritten Liga irgendwie rum.
Danach war er dann in der zweiten Bundesliga.
Ja, wer von Rot-Weiß kommt, geht danach in die zweite Bundesliga. hätte in das Stadion gut reingepasst. Also da geht schon ein bisschen was ab.
Genau, auch als, ne, ich habe ja dann studiert auch nebenher und das hätte eigentlich ganz gut gepasst, weil in Erfurt kann man gut studieren.
Staatswissenschaften und eben, ist gut, ja. Genau. Bachelor, man kann sehr guten Bachelor machen. Und auch ein, zwei gute Master.
Verpasste Leidenschaften.
Ja, und das Steigerwaldstadion ist an dir vorbeigegangen. Oder hast ja dann auch gespielt wahrscheinlich mal.
Genau, drin. Ja.
Dann wärst du nach Erfurt gezogen.
Ja?
Ja, ist nicht schlecht.
Das, ich meine, das ist ja eigentlich unsere Einstiegsfrage, ne? Wenn man in Erfurt ist, wie guckt man dann auf Berlin? Also ich meine, oder vielleicht, man kann ja erstmal über Erfurt reden, ne? Das ist ja eigentlich eine schöne Stadt.
Auch die Erfurter mögen Berlin.
Ach so.
Ja, doch.
Jetzt fährt der ICE ganz schnell hin.
Wir fahren in 1,40 im ICE, wenn ich mit dem Auto sind 3 Stunden, bis man hier drin ist. Als erstes, wenn die Leute aus Erfurt woanders hinfahren, eine größere Stadt, dann fahren sie nach Leipzig. Und wenn nicht Leipzig, dann Berlin. Ja, also wenn sie mal irgendwas anderes einkaufen oder Frankfurt. Wochenende oder ausgehen wollen. Frankfurt ist mehr bei den Fußballfans drin. Also die Zahl ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, so zum Rumschlendern gehen die Leute eher nach Leipzig und nach Berlin. Und es ist, ich glaube, das Image war zu DDR-Zeiten schlechter, als er heute ist. Also zu Ostzeiten war ja das Berliner Image überhaupt nicht gut, weil alles hier abgezogen, also alles wurde abgezogen aus der Provinz und nach Berlin gebracht. Selbst die zum 750-jährigen Geburtstag der Stadt, ich glaube, das war 87, also von Berlin, wurden in Erfurt die Bautrupps abgezogen, 2-3 Jahre vorher schon, und haben dann das Nikolaiviertel und so weiter fertig gebaut. Und in Chemnitz, sagte mir mein Kollege Detlef Müller mal, wurde die eine Schwimmhalle nicht gebaut, sondern die wurde in Berlin gebaut und so. Und deswegen, also zumindest für die End-80er, wie ich das noch gut mitbekommen kann, Berlin, nicht gut, und BFC Dynamo sowieso nicht.
Da habe ich auch gespielt.
Echt, ja? Oh!
Aber nicht in den 80ern.
Nicht in den 80ern,
ne. Ja, nee, siehst du sogar aus. Ja. Nee, BFC Dynamo waren die befreiendsten Momente. In der Kurve groß geworden, sozialisiert wurde wie ich. Und dann kam BFC Dynamo. Dann konnte man in der Kurve rufen, war ein Freistoß. Und BFC macht den Jürgen Heun, damals legendärer Freistoßschütze, einen wahnsinnigen Bumsschuss gehabt. Und dann haben die Leute gerufen, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Und das Tausende. Ja, und das war schon geil. Also Subversivität im Fußball geht schon.
Ja.
Aber ich finde es interessant, dass du sagst, das ist heute anders. Ja. Ist das nicht schon so, dass gerade in Thüringen auch heute noch dieser Blick ist, ja, die da in Berlin, die machen sowieso ihr eigenes Ding. Also ich höre das zumindest ganz viel.
Okay, dann bezieht sich das aber auf das Politische.
Auf Berlin. Das Politische, ja.
Ja gut, ich habe es jetzt mehr so auf die Stadt und die Leute und so bezogen. Okay. Ne? Klar, das ist wie in allen anderen Ländern auch, also Bundesländern, dass die Bundespolitik da weit weg erscheint. Manchmal ist es, manchmal erscheint sie es nur. Und das Elitenbashing da natürlich auch Konjunktur hat. Wobei, wenn die Thüringer sagen, sie fahren in die Hauptstadt oder sie hören nicht auf das, was in der Hauptstadt los ist, dann meinen die jetzt nicht Berlin, da meinen die Erfurt. Und für jemand aus Schleiz ist dann Berlin nochmal 3 Ecken weiter weg. Also da ist nochmal, der Hauptstadt, der ist kein Bonus, sondern das ist eher ein Malus gegenüber denen, die da nicht wohnen. Ist zumindest für Erfurt und Thüringen so.
Also das sind ja in letzter Zeit so häufiger so Sprüche, die man hört, ne? Also Gillermoos ist nicht Kreuzberg und so. Also irgendwie dieses Feindbild Berlin, was man ziemlich viel hört von eben den Nicht-Berlinern.
Ja, ja.
Wir sind ja der Berlin-Podcast.
Ja. Also das war natürlich der Söder war das doch, glaube ich, gewesen. Ne?
Oder
Söder? Nur gut, er brauchte halt für sein
März Publikum. Hat was Ähnliches gesagt.
Oder März. Aber es war oder März. Ja, ja. Beide nicht besser an dem Punkt. Scheinbare Kulturkritik, und dann sind sie doch ziemlich gern hier, glaube ich. Also für ihr Publikum zu Hause machen sie so einen, aber eigentlich finden sie es doch ganz gut.
Du bist ja 2009, oder? In den Bundestag?
Nee, schon viel früher, 98.
Ach,
siehst du, mit Gerhard Schröder eingezogen.
Genau, weil ich habe nämlich gelesen, einer der jüngsten Abgeordneten zu der Zeit, ne?
Ja, ich war damals der Jüngste, ich war 22, ja.
Also auch schon sehr lange in Berlin.
Sehr lange, ja, absolut. Ich bin einer der Ältesten, Dienstältesten
hier. Wo zieht man denn hin, wenn man nach Berlin zieht?
Das ist 98, immer, ne?
Ich bin 98 in Bonn erst noch gewesen. Das
ist noch Bonn noch, ja.
Stimmt. Wow. Bonn-Engels, so auf eine kleine Wohnung, und dann bin ich nach Berlin, Bornholmer Straße, das ist wie eine Münderstraße oben gezogen.
Also Prenzlauer Berg.
Prenzlauer Berg, ja. Aber war ja genau.
An der Grenze zum Wedding, ne?
Zum Wedding rüber. Das ist über die Gleise drüber.
Ja. War schon ganz die gut. Bornholmer Brücke.
Ja, Bornholmer Brücke, historisch.
Böse Brücke.
Sehr nah beieinander, also die unterschiedlichen Welten. Und damals war da oben im Prenzlauer Berg, ich würde sagen, die Welt auch noch in Ordnung. Das war noch ganz anders als heute. Ist natürlich sehr in Ordnung. Sehr, sehr in Ordnung. Sehr,
sehr, sehr schwäbisch in Ordnung.
Sehr, sehr in Ordnung.
Ja.
Also ich kann ja jetzt sagen, sehr westdeutsch in Ordnung, oder?
Ich bin ja nie rausgekommen aus dem Osten, ich kann das gar nicht einschätzen.
Ja. Immer Ost-Berlin, ja? Also,
ich wohne jetzt in Babelsberg. Ich habe dann in Mitte gewohnt, wie heißt das, Torstraße. Da war das aber auch noch nicht hip. Und dann habe ich in dem Berliner Verlagsgebäude gewohnt, da wo die Linke ihre Parteizentrale hat, in der Straße. Und als dann irgendwie 2009, 2010 die 18-jährigen Engländer schon um 18 Uhr auf der Straße lagen, besoffen, habe ich gesagt, okay, jetzt Schluss, ich muss jetzt hier raus und lebe mit meiner Familie jetzt in Babelsberg und das ist schöner Kiez, guter Fußball, nett.
Ja.
Frauenfußball auch.
Ne? Babelsberg 03 hast du auch gespielt?
Da, nee, da stand, stand ich kurz vor der Unterschrift bei Demut. Nee, nicht Demut. Wie hieß der denn? Der St. Pauli in die Bundesliga geführt hat damals.
Ja, da war ich noch nicht so, mich noch nicht so sehr beschäftigt.
Fällt mir jetzt, es war ein sehr bekannter. Nee.
Der Chiba war es nicht, ne? Der war
Mit Alma habe ich noch gespielt, mit Albin den Chiba. Habe ich noch selbst zusammen Fußball gespielt.
Was hast du für eine Position gespielt?
Zentralen Mittelfeld.
Oh.
Mit Alma den nebeneinander auch mal.
Kreativer Kopf.
Ja, genau. Ja, aber Babelsberg ist natürlich super. Auch ich bin jetzt auch in den letzten Jahren vielleicht ein oder zweimal im Jahr im Stadion gewesen. Mit Kollegen, Freunden, auch mit Kindern, weil das ist so ein Stadion, wo du auch deine Kinder hinbringen kannst.
Ja, meine wollen nicht mehr, aber
Ja, meine
sind ein bisschen älter. Meine sind ein bisschen älter. Nee, ist schön. Ich wohne da direkt an der Straße, wo die Gästefans hochkommen. Und wenn Gäste, je nachdem, wer da kommt, Cottbus ist jetzt aufgestiegen, aber BFC, Lok Leipzig, manchmal Rot-Weiß Erfurt, ist alles gesperrt. Und dann gucke ich mir immer so alle mal an. Ne, das ist ja, das sind interessante Milieustudien, die man so machen kann.
Ich war im Stadion, aber bei diesem Spiel gegen Cottbus.
Jetzt das letzte, das 2-0?
Ne, nicht das allerletzte, sondern das, was mit den Skandalen.
Da war ich nicht drin,
Nee, ich war da war ich im Stadion. Da dachte ich auch, vielleicht heute wärst du lieber doch ohne Kind gekommen.
Ja. Ja, ich war bei dem 2-0, wo Cottbus 2-0 gewonnen hat. Da hätte Babelsberg noch tagelang spielen können, die hätten kein Tor gemacht. Aber ich bin auch froh, dass Cottbus jetzt aufgestiegen ist.
Ja. Und dann jahrelang im Bundestag und immer schon den Osten als das Thema gehabt. Eigentlich Finanzpolitiker, ne?
Ja, gar nicht. Ich bin gar nicht. Ich bin zwar aus Erfurt, war mein Wahlkreis, Erfurt und Weimar dann noch. Ich habe immer Bundespolitik gemacht. Finanzen, Steuern, Haushalt. Und habe natürlich meine Region vertreten, wenn es da um spezielle Anliegen ging. Also Ansiedlungen, Infrastrukturprojekte, dass ihr jetzt mit dem ICE 1,40 braucht von Berlin nach Leipzig, nach Erfurt. Das war ein harter Einsatz, den ich über die fast 15 Jahre hier hatte. Planung, Umsetzung und dann auch die Mittel, hat 8 Milliarden gekostet, die Strecke. Aber nimmt viel vom Strecke, viel Verkehr von der Straße auf die Bahn. Also das war so meine Aufgabe, nie eigentlich reiner Ostpolitiker. Wollte ich auch nicht sein. Ich wollte nie auf meine Herkunft reduziert werden. Ich habe auch nie Jugendpolitik gemacht, obwohl ich jüngster Abgeordneter war.
Und dann ist es ja doch zu weit gekommen. Also jetzt sitzen wir doch hier im Kanzleramt, auch neu, ne? Wir sitzen jetzt im Kanzleramt, das ist ja auch das erste Mal jetzt so, dass man, dass der Ostbeauftragte im Kanzleramt sitzt.
Nee, ist nicht das erste Mal, das war 98 auch schon, war so mit Rolf Schwanitz.
Ja.
Der war damals
aber lange dann im Wirtschaftsministerium.
Und dann war es mal bei Innen, bei Wirtschaft und bei Verkehr, je nachdem, wo ich, welcher Minister, Tiefensee war es mal, de Maizière und so weiter. Wo das aufgehangen war. Das ist eine Frage auch von Koalitionsverhandlungen jeweils gewesen. Und wir haben als SPD gesagt, dass wir wollen das im Kanzleramt haben, damit es eine Aufwertung ist und wir für grundlegende politische Entscheidungen, ich also das Kabinett eben auch beraten kann, ich Mitglied auch bin im Kabinett, und aber auch auf das Haus mit Einfluss nehmen kann für Entscheidungen zugunsten Berlin und dem Rest Ostdeutschlands.
Und hat es denn aber in deinen Teams eine Rolle gespielt? Also wenn du Personal rekrutiert hast, gerade inhaltlich zu arbeiten, hast du da irgendwie darauf Wert gelegt, dass da ein gewisser Anteil Ostdeutsch ist?
Nicht nur. Ich habe wirklich immer gemischte Teams gehabt. Ich gucke natürlich auch, dass ich da immer welche aus Erfurt und Thüringen oder auch woanders mit dabei habe. Einfach weil die verstehen die Lage nochmal ein bisschen anders. Mhm. Und wenn ich dann sage, ruf mal Zollenroda so und so an, dann muss ich nicht nachgucken, wo liegt jetzt Zollenroda, sondern weiß, wo das ist.
Ja.
Und natürlich auch die persönliche Erfahrung, Umbruchsituation, soziale Prägung und sowas. Aber ich nicht nur sklavisch. Ich habe viele Leute bei mir, die sind überhaupt nicht aus dem Osten, sondern die sind alle dann harte Eintracht-Fans. Quasi, das ist dann quasi das Zweitkriterium.
Ja. Macht Sinn.
Ja.
Was sind denn die größten Herausforderungen? Also es ist ja jetzt ab jetzt der Ostbeauftragte. Ne? Das war ja auch mal vorher mal der Beauftragte für die neuen Bundesländer oder die Beauftragte für die neuen Bundesländer.
Ja.
Jetzt ist es wirklich der Ostbeauftragte.
Ja.
Ist das schon auch ein Shift, das so wieder zum Osten zu machen?
Ja, klar.
Ja gut, ich meine, war es immer der Ostbeauftragte.
Der Begriff, das war so ein so ein klinisch reiner Begriff, wenn man nicht richtig sagen will, was eigentlich ist und man weiß es nicht und will keinen verletzen, sagt man neue Bundesländer. Ich kenne niemanden mehr, also aus dem Osten gebürtig auch, der sagt neue Bundesländer, sagen wir Osten. So. Wie die im Süden sagen, ist Süden und im Norden ist Norden und im Westen ist Westen. Und Westen meint dann den tiefen Westen. Deswegen habe ich darauf Wert gelegt, dass das auch in der Titelbezeichnung so steht, Staatsminister für Ostdeutschland. Und nicht für die neuen Bundesländer. Weil ich finde, wir sind jetzt 35 Jahre nach der Einheit, sind keine neuen Bundesländer mehr, sondern es ist eine Region, die unterschiedlich ist, politisch unterschiedlich, wirtschaftlich unterschiedlich, kulturell, aber die eins verbindet, nämlich 40 Jahre hinterm Eisernen Vorhang, Planwirtschaft, Veränderung. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, wo Schüler über die Umbruchszeiten geschrieben haben. Eine Arbeit, die ich eben ausgezeichnet habe als ersten Preis, war der letzte Mauertote, Chris Göffroy, und der Schütze, der ihn erschossen hat. Und das zeigt einfach, da wollte jemand in die Freiheit, das war hier vorn. Und da hat ihn jemand anders, auch ein junger Mann, erschossen, weil er den Befehl hatte, aber weil er auch richtig gezielt hat. Man musste nicht richtig zielen. Man konnte auch daneben schießen. Mhm. Und das, diese Ambivalenz, das, was es auch mit Menschen macht und wie es verändert, die Unfreiheit, die Diktatur, das vergisst man zu oft und auch bei uns. Und deswegen, ja.
Was war das für eine Schülerin?
Das war eine Schülergruppe, die das insgesamt gemacht haben. Die haben ein Theaterstück aufgeführt dazu.
Ah, wow.
Und haben das dann inszeniert. Also sie haben den Text geschrieben, die haben sich inhaltlich damit beschäftigt, haben den Plot geschrieben, war auch die Verhandlung, darf die BRD urteilen über etwas, was in der DDR passiert ist, und das Stück auch noch inszeniert. Und ich glaube, die kam aus Plön, ich bin mir ganz sicher. Aber sie waren keine Ostdeutschen, waren gut. Also fand ich super, dass so viele...
Plön, Schleswig-Holstein.
Ja, Schleswig-Holstein. Glaube ich zumindest, dass daher war. Dass sie sich aber damit beschäftigen, so intensiv, das ist schon toll.
Ist es nicht auch ein bisschen einerseits, andererseits? Also, weil ich kenne das auch als Kritik, dass man dann eben in der Schule eben nur das lernt. Also, dass man sozusagen die Mauertoten, die Stasi, dass man das der Schulstoff ist.
Ich weiß nicht. Die sagten mir jetzt.
Weil entweder lernt man es gar nicht, oder dann sozusagen den wichtigen Aspekt, würde ich sagen, auch, ne? Also sozusagen die Gewaltgeschichte des DDR-Staates, des SED-Staates. Aber so Kulturgeschichte aus Ostdeutschland, aus der DDR, Transformationsgeschichte auch, 90er Jahre, ich meine, da hast du auch als junger Erwachsener wahrscheinlich viel auch erlebt.
Ja.
Das ist dann nicht so richtig Schulstoff. Ist vielleicht auch schwerer zu vermitteln.
Naja, also meine Töchter sind 16 und 18 und ich mache mit denen halt, was ich halt kann, ne? Politik, Geschichte, Englisch und Deutsch und so. Und dann sehe ich schon, was sie haben. Das ist auch alles wichtig. Französische Revolution, jetzt NS-Zeit. Ich habe mit meiner Tochter über Ravensbrück, hat sie ihre Hausarbeit geschrieben. Also lange, intensive Auseinandersetzung war ich mit ihr auch dort. Und DDR ist relativ kurz. Und dann ist das Fremde. Eigentlich ist es das Fremde. Aber natürlich, ich meine, wir als, meine Frau kommt auch aus Erfurt, prägen natürlich auch unsere Kinder. Und die Zeit da hat uns natürlich auch geprägt. Sehr unterschiedlich, die Ostdeutschen auch geprägt. Bei mir ist der Freiheitswille und Ideal ist immer das Größere. Ich bin der Sozialdemokrat. Sozialdemokrat, Gerechtigkeit ist für mich auch ganz wichtig. Aber am Ende ist immer die Freiheit, die für mich im Zweifel das Entscheidende ist. Es gibt Geschichten aus der DDR, die nicht bekannt sind. Zum Beispiel die Jugendwerkhöfe. Und das war eine Truppe aus dem Elbe-Elster-Kreis, die in der Nähe von Torgau. Und Torgau war der schlimmste Jugendknast der DDR. Beschönigend als Erziehungsheim genannt, aber Knast. Und wer da drinne war, kam gebrochen wieder raus. Manche waren da nur drin, weil ihre Eltern Oppositionelle waren. Und die haben heute noch nicht wirklich darüber gesprochen und sagten die Schüler mir, die jetzt auch diese Arbeit geschrieben haben, die hätten so im Umfeld so gefragt, manche hätten auch gesagt, naja, es wird schon seinen Grund gehabt haben, warum die da drin waren. Und wenn einmal man da war, dann weiß man, was ein System Kindern und Jugendlichen antun kann und wie sie auch bricht. Und das finde ich, das gehört, ich bin, also das war das richtige Leben im Falschen, was das System betrifft, aber das Unrecht, das Unheil, was vielen Menschen angetan wurde, das ist in keinster Weise zu beschönigen, sondern da muss man sehr hart und sehr klar auch sein ohne dass es immer nur diese Stasi-Geschichten sind. Ne? Es gab auch viele andere Aspekte im Leben, die einfach gut waren.
Das ist ja auch die Frage, ob jetzt irgendwie, ob es noch zu früh ist für Nachwendegenerationen, Geschichten von Nachwendegenerationen im Schulstoff, ob wir da historisch einfach noch zu nah dran sind.
Ja, aber, ja das, weil wir eben zu oft nur Geschichte lernen.
Ja.
Zu wenig politische Bildung.
Zu wenig Gegenwart.
Zu wenig Zeit für politische Bildung letztendlich ist. Also das würde ich zumindest so sehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich hatte einen exzellenten jungen Sozialkundelehrer und der hat mich politisiert. Der hat dazu geführt, dass ich nachgedacht habe und mir Fragen in Frage gestellt habe. Ohne den wäre ich nicht in die SPD gekommen, wäre sich mein politisches Bewusstsein nicht so, wahrscheinlich nicht so herausgebildet, weil das war schon ein entscheidender der Lehrer gewesen. Und es gab eben auch ganz viele, die jetzt nicht einen neuen, jungen Lehrer hatten, sondern die früher Staatsbürgerkunde unterrichtet hatten oder Physik oder was auch immer und jetzt auf einmal Sozialkunde unterrichten sollten, die früher vielleicht in der SED waren und dran geglaubt haben. Und jetzt sollen sie für den neuen Staat quasi sagen, dass der toll ist. Und ganz viele, ein sehr klinisch reines Verhältnis zu. Man büffelt das auswendig. Das ist auch mal ganz lustig. Meine Tochter hatte dann auch so ein, wie ist die Bundesregierung, wie ist die Machtverteilung in Deutschland? Also wer setzt hier wen ein und wer kontrolliert wen? Und dann war dann die Frage, wer bestimmt die Minister? Und dann stand da, ja, der Bundespräsident ernennt die. Und damit bestimmt er die auch. Und da habe ich gesagt, das ist Schwachsinn. Das ist den bestimmt der Kanzler und die jeweiligen Parteien, die mit einer Koalition sind, die bestimmt die Minister. Und der, Frank-Walter Steinmeier, ja, er nennt sie dann, aber er bestimmt sie nicht. Und das hat sie dann in der Arbeit geschrieben, und zwar falsch. Hat sie sich bei mir noch beschwert, weil sie diese auswendig gelernte, also es wäre besser gewesen, die auswendig gelernte, so Pfeile, wie der Lehrer das hingeschrieben hat, so war es richtig, aber dass das dazwischen Leben ist, ne? Und das muss im Sozialkundeunterricht, das geht ja nicht ums auswendig büffeln und dann eine Eins kriegen und wieder vergessen, sondern verstehen und leben.
Ja, ja. Das sind ja diese ganzen informellen, Kulturen quasi, die dann eben auch wie Macht verteilt wird. Ne? Also wir hatten ja das Privileg, Politikwissenschaften auch lernen zu dürfen. Und da ist es auch, ne, da gibt es eben diese Lehrbuchgeschichte. Und wenn du dann aber nochmal einen soziologischen Blick parallel darauf wirst, dann siehst du halt eben auch, wo sich tatsächlich Macht akkumuliert. Und dann, wenn du besonders kritisch draufschauen möchtest, dann kannst du natürlich auch nochmal in die Biografien der Menschen gehen, die auf diesen Positionen sitzen, weil das natürlich auch sehr oft dann bezeichnend werden kann.
Wo sie herkommen oder was? Oder wie
sie... Wo sie herkommen, genau. Ne? Also es ist ja nicht nur, wo sie herkommen, sondern auch welche soziale Herkunft sie haben,
wobei
was ihre Eltern gemacht haben.
Ja, wobei der politische Bereich noch der durchlässigste in ganz Deutschland ist. Also jedenfalls so, wie ich das wahrnehme. Und ich meine, ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die keine politische Erfahrung oder sonst was hatte, für die im Rathaus die Leute, die da oben waren. Und ich hatte niemanden, der mich protegiert hat, noch Geld, um mir eine Kampagne zu machen. Und trotzdem konnte ich die Erfurter SPD-Mitglieder überzeugen, dass sie mich wählen. War ganz knapp. Und dann auch die Bürger. Und ich hatte 4.000 Mark. Ja, das war das, was ich mir angespart hatte, was ich reingetan habe. Ist in den USA undenkbar, da brauchst du eine Million für den Vorwahlkampf, damit du nominiert wirst bei den Demokraten oder den Republikanern. Und deswegen, ich nehme Politik eigentlich als sehr durchlässig wahr. Das Problem ist eher, dass sie zu wenige sich beteiligen. Und man muss natürlich schon irgendwie mal sagen, ich trete in so eine Partei ein und mache da mit. Und nur wenn die Leute da einen kennenlernen und sagen, Mensch, dem kann ich vertrauen und mit dem habe ich ja schon mal ein Bier getrunken und eine Bratwurst gegessen, was in Thüringen ganz wichtig ist, am Grill steht und Bratwurst essen, dann sagen wir, wähle ich auch, ne, wenn das uns passt. Da aber die Mitgliedschaft in den Parteien, die ist ja nicht beschränkt, wir sind ja froh über jeden, der kommt und sich zu uns bekennt in unseren Farben, aber wir sind schon sehr akademisiert auch. Also ich habe weniger Arbeiter und Leute im Dienstleistungssektor mit dabei. Und dann werden die natürlich auch nicht gewählt und damit ist man dann nicht mehr sozial repräsentativ, wenn man im Bundestag zum Beispiel guckt.
Ja, ich meine, historisch gibt es ja eine große Dominanz von Menschen, die Rechtswissenschaften studiert haben.
Ja. Ne, das finden wahrscheinlich draußen nichts anderes. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Liegt natürlich auch der an diesen ganzen Prozessen, dass irgendwie ne, Gesetze sich auszudenken, sich zu überlegen, was eigentlich wie funktionieren kann und so weiter. Aber es gibt eben diese große Dominanz historisch. Und dann kann man natürlich drüber nachdenken, naja, wer sind denn eigentlich die Leute, die Jura studieren?
Ich wäre das auch gewesen. Also wenn ich nicht eine Banklehre gemacht hätte, aus Gründen der sozialen Sicherheit, weil ich gerne Abschluss haben wollte, 94, hätte ich Jura studiert. Also jetzt mal deine These zu widerlegen. Ja. Ne? Ja. Und
hat dich der Bundestag vor Jura gerettet.
Ja, so ungefähr. So ungefähr. Die Kompetenz, die du hier hast als Abgeordneter, ist nicht ein Gesetz zu schreiben. Mhm. Die Kompetenz ist Menschen dazu zu bringen, dass sie dir vertrauen und sie zu einem Konsens zu führen, also zu verbinden, Interessensausgleich. Und natürlich, du musst natürlich schlau im Kopf sein und schnell möglichst, dass du die Sachen begreifst und auch umsetzt. Und dann ist es so, dann hast du im Zweifel jemand, der dir die juristischen Fragen, also war das bei mir immer, man guckt, dass ich in meinem Arbeitsstab oder in der Fraktion immer einen dabei hatte oder eine, die auch Juristin ist und war. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Es gibt einen Überhang an ich sag mal, öffentlicher Dienst ist relativ viel. Sehr wenige Arbeiter, sehr wenige Menschen ohne akademischen Abschluss, also so wie ich, gibt es kaum. Und das macht es schon sozial schon sehr exklusiv. Und das ist dann nicht mehr repräsentativ und das ist dann ein Problem.
Jetzt hattest du ja gesagt, die Leute müssen auch antreten. Und es gab ja auch, du hast sehr viele Reden und Statements gegeben, dass die Leute zu den Kommunalwahlen, wir reden nicht über Tagespolitik, haben wir jetzt gerade gesagt, aber dass die Leute zu den Kommunalwahlen sich aufstellen lassen. Dazu habe ich zwei Fragen. Das erste ist, würdest du sagen, das hat geklappt? Ich habe jetzt nicht von allen Parteien die Zahlen. Ich glaube, es sind Wahlen abgesagt worden, weil es keine Bürgermeisterkandidaten gab, aber es ist jetzt doch eher die Minderheit. Also die meisten Gemeinden haben Kandidatinnen gefunden. Und dann die nächste Frage, es gab ja auch diese Kampagne vom Lamsa, 7% sollten dann Menschen mit Migrationsgeschichte sein. In Sachsen-Anhalt zumindest sollte das dann so sein. Hat das funktioniert? Ich sag mal, warum ich das frage, weil ich mich auch gefragt habe, das ist auch da nicht, es ist jetzt in den Zeiten, in denen wir sind, auch gar nicht so einfach, sich mit Namen und Adresse. Oft ist die Adresse dann auf der Homepage, man weiß, wo der Abgeordnete dann wohnt, die Abgeordnete privat wohnt, das ist in so einem Dorf mit 6.000 Leuten dann schon auch herausfordernd.
Gut, in so einem Dorf kennen die sich sowieso.
Ja.
Wir haben noch ein Gesetz gemacht, Schutz von kommunalen Politikern, eben gerade was die Adressfrage betrifft. Aber mal zum Punkt zurückzukommen, da wo ich es gesehen habe und ich bin viel rumgereist, hatten wir doch viele Kandidaten und Kandidatinnen, ich kann es vor allen Dingen für die SPD sagen. Ein Punkt, wo es zu unterrepräsentiert ist, ist in den da, wo ich auch kaum soziale Bewegungen habe, und das sind in den Plattenbaugebieten. Die Ortsteilräte dort, die haben sich quasi von selbst aufgestellt. Da habe ich in einem Ort, da leben 20.000 Leute und wir haben als SPD gerade 2 Leute aufgestellt, die müssen da halt wohnen. Und wir hatten nicht mehr, die dort gewohnt haben, was irre ist. Und dieser Ortsteilrat hat 8 Mitglieder gehabt. Hätten gewählt werden können. Mhm. Es wurden nur 2 gewählt, die 2 Sozialdemokraten. Das heißt auch, die anderen Parteien hatten keine Kandidaten. Und das ist furchtbar. Die anderen Parteien
hatten nicht mal Kandidaten.
Nein, es ist ganz furchtbar, weil die Frage von politischer Selbstwerterfahrung, Durchsetzung von eigenen Interessen, kommt natürlich auch über so Mandate. Man kann was regeln, das kann man auch. Aber in Teilen sind die Leute so weit weg, dass sie nicht mal im Traum auf die Idee kommen, sich daran zu beteiligen. Und ich habe dort ich habe das gesehen jetzt, gestern die Wahlauswertung natürlich angeguckt und heute Morgen die Wahlbeteiligung auch. Ich habe da in Teilen nur 30% Wahlbeteiligung. Und das ist irre, weil auf den Dörfern habe ich 75, 80%. Und dementsprechend überrepräsentiert sind die auch in den Wahlergebnissen. Und die Leute aus dem Plattenbau, die gehen halt alle großen Teil arbeiten. Ne? Es ist ja kaum Arbeitslosigkeit. Ziehen sich aber, wir als SPD schaffen es nicht, ihnen das Gefühl zu geben, dass wir ihre Interessen vertreten und ihre Leute sind. Und ich muss sagen, ich habe dort gar keine Mitglieder. Ich muss immer dahin mit Leuten, die in Erfurt Studentenviertel so und dort im Altstadtviertel leben. Ja, und da verliert man natürlich ein bisschen die Antennen auch, was auch wahr. Und es gelingt uns nicht, diejenigen dort zu kriegen, dass sie bei uns mitmachen. Das ist, also das beschäftigt mich sehr. Weil natürlich viele davon dann für die Demokratie verloren gehen. Deswegen glaube ich auch, wir haben insgesamt ein Dorf, Kleinstadt, steigende Wahlbeteiligung, weil insgesamt sind sie gestiegen. Und blöderweise, ich meine, für mich jetzt mal blöd, in den Großwohnsiedlungen gehen sie zurück. Und das ist echt ein bitterer Befund.
Jetzt gibt es ja in den Großwohnsiedlungen gleichzeitig auch immer mehr, gerade da, immer mehr Menschen, die dorthin migriert sind, internationale Zuwanderung.
Ja.
Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang? Also, dass da einfach auch nicht mehr die Leute abgeholt werden? Ich habe einen schönen Bericht gehört im Deutschlandfunk über jemanden aus dem Kannstieg in Magdeburg, der dann 2015 zugewandert ist und jetzt tritt dafür für die AfD, SPD, FDP. Nee, also schon für SPD oder FDP. Ich glaube, einer war SPD, einer war FDP. Ja. Waren zwei aus Magdeburg. Einer aus Magdeburg und einer aus Halle. Ja. Und dann tritt er da an. Ne? So, also das ist ja die Zukunft dieser Neubaugebiete, ist auch Migrationsgesellschaft zu sein.
Klar.
So.
Also da kommt vieles zusammen.
Ja.
Bei der Bundestagswahl habe ich die Gebiete dann noch gewonnen. Mhm. Und ich beobachte das, weil ich da wirklich viel bin, sehr genau. In Erfurt ist der Migrationsanteil sehr gestiegen von, ich würde sagen, 5 vor 10 Jahren auf jetzt 16, 17. Und es funktioniert.
Mhm.
Aber es ist konzentriert in den Plattenbaugebieten. Schlechte Stadtpolitik, weil in den Schulen, es gibt einfach die feine Pinkelviertel, da habe ich nicht einen einzigen aus dem Ausland, der in die Schule geht. Das sind nur arrivierte Bio-Deutsche. Und im Plattenbauviertel habe ich dann teilen 60%. Und das ist dann ein Problem. Und deswegen wäre ich eigentlich
dafür. Problem der Segregation.
Ja, klar.
Ja.
Dann, das können die Deutschen manchmal nicht richtig Deutsch sprechen. Und wenn du dann gerade noch Kinder dazu hast, die vielleicht vor 1 oder 2 Jahren nach Deutschland gekommen sind, müssen auch nochmal die Sprache erst lernen, dann haben die, es ist für die Lehrer und die Mitschüler besonders besonders schwer. Und deswegen müsste man das eigentlich ein bisschen verschieben. Dann weiß ich aber sehr genau, dass beide Seiten protestieren.
Mhm.
Eine ist die Goethestraße in Erfurt. Das ist das
Beamten. Das muss natürlich die Goethestraße sein.
Publikum. Wenn ich denen sage, 20 teile die Klasse, 10 gehen jetzt mal ins Ried, das ist das Plattenbaugebiet. Das sind 20 Minuten, das ist für Berlin Witz. Ne? 20 Minuten Straßenbahn. Und 10 aus dem Ried gehen mal in die Goethestraße. Dann sagen die aus der Goethestraße, die machen mir die Hölle. Die Eltern. Heißt, niemals.
Mhm.
Und dann bewegen die aus, sie sind durch alle Milieus, von grün, rot wahrscheinlich, alle.
Hm.
Und die aus dem Ried würden sagen, nee, ich bin, mein Kind geht doch nicht da zu den da feinen Pinkeln da hoch und so, und warum du fahren, kannst du nicht vor der Schule sein und so. Also das ist, ich hielte das bildungspolitisch für richtig gut, weil du dann...
Das ist doch das Buzzing, ne? Das gab es schon in den 90er, 80er in den USA.
Ja.
Ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen gescheitert auch, ne?
Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls ballt es sich einfach. Und ich kann das jetzt, ich habe mir die Wahlergebnisse jetzt im Ried angeguckt bei mir. Ist die SPD noch vorn, aber knapp auf mit der AfD. Und ich habe das auch bei den Infoständen gemerkt, da hat sich ganz schön was verändert. Die Leute, das sind Arbeitslosengeld 2-Empfänger, Deutsche, die gegen die Arbeitslosengeld 2-Empfänger aus der Ukraine schimpfen und hetzen. Und AfD wählen jemand mit, Mensch mit Behinderung, mit dem Rollstuhl vorbeifährt, sag ich, weiß nicht, ob das die richtige Partei ist, wenn du die wählst. Ne? Also das hat sich verschoben und versetzt und da ist die, aber ist, im Kern geht das gut in Erfurt. Ich frage jeden Einzelnen, haben sie irgendein Problem schon mal gehabt? Sind irgendeine junge Frau gefragt? Nö, mir persönlich nie was passiert, gar nichts. Ja, gut. Und ansonsten ist halt mal laut. Sag ich, ja, ist ja super, dass mal laut ist, weil dann ist mal Leben da. Weil da sind mal ein paar Kids da, die draußen mal Ball wieder spielen und die Überalterung, die in Teilen ja da ist, dem was entgegengeführt wird. Aber das ist halt eine Veränderung.
Da trifft die alte Bevölkerung, die geblieben ist, trifft eigentlich auf neue, junge Leute.
Ja.
Und man will aber eigentlich seine Ruhe haben,
weil die Kinder sind aus dem Haus. Man muss sich ein bisschen ineinander gewöhnen. Ja. Ich selbst bin im Plattenbau aufgewachsen, die Türen sind sehr dünn. Man hört das alles und man riecht das auch alles.
Ja.
Und wenn du dann, da habe ich einen getroffen, der ist in den 70er Jahren dann nach Erfurt gezogen, und wohnt jetzt immer noch da als Rentner. Und in seinem Fünfgeschosser leben halt nur noch zwei von damals, er und eine andere ältere Frau. Und der Rest hat sich komplett verändert. Und so ein alter Mann, der so eine Veränderung, das ist irgendwas. Nee, die sind alle ganz nett, sind alle Menschen ganz nett. Aber trotzdem fühlt er sich irgendwie unwohl. Und in dem Prozess des Aneinander, die Veränderung aneinander gewöhnt, ne, ich glaube, dass das funktionieren wird. Aber das ist gerade eine ganz schwierige Phase. Trotzdem sind die Wahlergebnisse und die Umfragen und so weiter, um kurz zu Wahlen zu kommen, eher bei auf dem Dorf, da wo gar keine Menschen mit Migrationshintergrund sind, viel höher. Und ich kann da immer sagen, das hat ein bisschen was auch mit dem Fremdsein, der Angst vor dem Fremden zu tun. Ich komme selbst aus dem Dorf, bevor ich mit Plattenbau gezogen bin in Erfurt. Da war das Nachbardorf, waren die Leute schon, die waren schon komisch. Mm. Ne? Und wir haben nur zusammengehalten, die beiden Dörfer, wenn die aus der Stadt kamen, da war es ganz aus. So, und das ist schon ein bisschen immer noch drin. Das ist nicht einfach, ist schwierig zurzeit.
Ich habe noch eine kurze Frage zu den Schulen. Ich sehe das auch in meiner Forschung. Kannstieg ist zum Beispiel, über 50% der Minderjährigen sind zugewandert, haben eine Zuwanderungsgeschichte. Und ich glaube halt, was sozusagen die Städte noch nicht erkennen, ist, die Schulen müssen jetzt die allerbesten Schulen sein in der ganzen Stadt. Am besten eben mit einer Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter zu der Lehrerin dazu in kleinen Klassen. Und dann kriegt man das schon gewuppt. Also weil wir es ja aus der Migrationsforschung, das musst du mich bestätigen, wenn wir sprechen, aber was wir aus der Migrationsforschung wissen, ist, das ist dann eine Frage von Generationen. Und die dann das deutsche Schulsystem durchlaufen, die machen dann auch ihre Wege. Aber dafür müssen natürlich die Schulen gut aufgestellt sein. Und das ist ja das, was du beschreibst, ne? Wenn dann die Goethestraße sich dagegen verwehrt, weil man Angst davor hat, dass dann die Schule dadurch auch schlechter wird. Aber das ist ja Quatsch, wenn die Infrastruktur stimmt, dann sind die Schulen auch gut.
Ja, und ist auch viel interessanter. Ich habe mir das ja nie an der Rötlich-Schule in Berlin angeguckt, aber das würde ich gerne mal, weil die Ergebnisse sollen, glaube ich, ganz gut sein, die wir gekriegt haben. Wir haben jetzt ja mal einen politisch aktuellen Punkt mit reinzubringen, der tatsächlich was gebracht hat. Das war dieses Startchancenprogramm für die, wo insbesondere die Schulen auch in Schwerpunktbereichen ausgewählt wurden, die jetzt nochmal Bundesgeld kriegen, 1 Milliarde pro Jahr. Im Übrigen im Osten weniger, als ihnen uns nach Königsteiner Schlüssel zusteht, aber wir haben gesagt, wir machen das bedarfsgerecht. Also da, wo nach bestimmten Faktoren der größte Bedarf ist. Und die Schule, über die ich eben gerade gesprochen habe, die wird jetzt so eine Schule. Und wir haben auch einen guten Schulleiter, der ist von der CDU, guter Typ, junger Kerl, und ich glaube, der kriegt das hin. Das ist eine große Chance für Erfurt, diese Schule dann auch wirklich richtig gut zu machen. Ne? Aber auch mal da nur so, wir haben in Erfurt auch ein evangelisches Gymnasium und ein katholisches, und wenn jetzt jemand zuzieht aus dem, sag's mal, platt aus dem Westen oder auch aus Berlin oder sonst woher, und quasi für sein Kind die beste Schule sucht, die gucken gar nicht nach den staatlichen, die gehen immer in eine dieser beiden, ganz automatisch, selektiert sich das selbst. Und ich kann das eigene anschauen und sagen, das sind nicht die besten Schulen. Hm. Die besten Schulen sind tatsächlich staatliche, weil wir noch sehr, sehr viele auch haben. Aber gut, bitteschön, aber so selektiert sich das natürlich dann selbst. Dann lernt man gar niemand anders mehr kennen. Die Leute bleiben in ihren Lebensblasen getrennt voneinander.
Jetzt wird hier getrommelt.
Das ist jetzt der Test für Zelensky, glaube ich. Der kommt morgen.
Ach echt?
Ja, ihr kriegt ja noch richtig was geboten.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass das mit den Neubausiedlungen, mit den Plattenbauten, dass das dass demokratische Parteien, dass auch die Sozialdemokratie immer mehr oder zunehmend Schwierigkeiten hat, die Menschen dort zu erreichen. Was sind denn die Strategien? Also was wären denn jetzt die Möglichkeiten, da nochmal entweder Leute reinzubekommen oder von dort Leute in die Strukturen der demokratischen Parteien zu kriegen?
Ja, es geht eigentlich nur über Leute, die was wollen, zu identifizieren, die gibt es auch überall. Mhm. Und sie davon zu überzeugen, dass sie politisch mitgestalten können.
Mhm.
Ein anderes Kaninchen sehe ich nicht, sondern ich glaube, es gibt wirklich über diese harte Basisarbeit und Mitglieder dort zu gewinnen, die dann sehr politische Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Mhm. Also wie ich auch erlebt habe, Mensch, nee, ich komme da aus meinem Erfurt Südost und treffe den Bürgermeister. Mhm. Und er redet mit mir. Und ich kann dem auch meine Meinung tatsächlich sagen. So.
Mhm. Und ich meine, also ja, absolut. Und jetzt, wenn du das vergleichst, also wenn du deine Generation vergleichst mit der heutigen Generation, ich würde ja sagen, die größten Selbstwirksamkeitserfahrungen machen sie auf den sozialen Medien. Also ja. Ne, wenn wir über TikTok nachdenken, sie können sehr schnell Content Creator werden und dann eben Selbstwirksamkeitserfahrungen, ja. auch politische Selbstwirksamkeitserfahrungen ja. machen. Gibt es da irgendwie Strategien für das Recruitment, um die Leute da zu identifizieren?
Nee, habe ich keine.
Das eine Strategie?
Große Lücke. Also ich bin ja hier auch, muss ja gewisserweise, ich bin ja nicht als Parteipolitiker hier, sondern mache das insgesamt für Ostdeutschland. Ich muss ja genau aufpassen, was ich hier tue. Aber ich kann natürlich, ich bin ja auch immer noch Abgeordneter und in meinem Wahlkreis und so, und dann schauen wir da auch. Aber ehrlicherweise ist das eine Lücke. Das sind wir zu schlecht, teilweise noch zu oldschool. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, wie wenig Leute noch über unsere Informationskanäle informiert werden. Und damit meine ich die Thüringer Allgemeine, die Zeitung, die da gelesen wird, kaum noch. Eine Grundskepsis gegenüber bundesweiten Medien. Mhm. Und dann geschehen eben vollkommen Fehlinformationen, die dann als Wahrheit genommen werden. Jeder kann ja jeder, also Selbstwirksamkeitserfahrung machen und ins Internet was schreiben, und für manche Menschen, die geben mir das dann an und sagen, so ist es doch. Mm. Die sagen, was ist denn das ja. für eine Quelle? Mm. Das ist irgendein Heini. Ja? Ja. Hat er mal geschrieben, früher hat er es erzählt, und das ist gar nichts. Also ich habe dafür, bin da wirklich blank, weil wir zu schlecht, also einfach wirklich zu schlecht da sind und einfach besser werden müssen. Das ist auch eine Konsequenz aus der jetzigen Wahl, ist schon ein bisschen schoben. Ich meine, der Kanzler macht jetzt auch TikTok und läuft auch ganz gut. Ne? So, ich meine,
zumindest
ich,
von den Zahlen her.
Von den Zahlen her, ja. Aber es ist schon mal überhaupt, wird wahrgenommen. Wir sehen, meine beiden Töchter sind da auch nur, aber die gucken halt die Quellen, die sind halt bei der Tagesschau und kriegen halt, oftmals sprechen wir über Politik, aber ich sage, du hast das doch gar nicht gesehen, 2015, 20 Uhr, ich saß doch alleine hier. Ja, aber was hat sie da aus diesen Quellen? Und das verändert sich nur. Ich sag mal jetzt, das Anforderungsprofil ein Abgeordneten ist mittlerweile auch eine permanente Überforderung. Ja, ich muss jetzt Videos machen, Schauspieler sein, ich muss noch witzige Fotos, ich muss auch mal kurz und knackig formulieren und Statements machen, und Briefe muss ich auch noch toll schreiben, Reden halten. Und ich muss auch noch alle Dinge durchsteigen und noch beim Volksfest stehen.
Und auch mal was lesen, ne?
Ja, genau. Und dann noch ab und zu was lesen. Ist irre. Es ist schon manchmal irre, deswegen.
Und dennoch mache ich abstimmen am Ende.
Ja.
Also am Ende übernimmt man ja auch noch Verantwortung tatsächlich dann.
Ja,
und deswegen. Das geht aber so ein bisschen unter, ne? Das ist immer wirklich, man muss dann entscheiden.
Ich merke ja selbst, wie viel Zeit mich das kostet, wenn ich so manchmal im Auto sitze und dann so durchscrolle und denke, dann mache ich es weg und dann ist wieder eine Dreiviertelstunde vorbei, und was habe ich jetzt eigentlich gekonnt, ne?
Wie ist deine Screentime, deine wöchentliche? Habt ihr das?
Ja, ich habe so 4 Stunden am Tag.
4 Stunden am Tag.
Ja, aber das sind natürlich viele Nachrichten, viel Kommunikation läuft so zwischen Kollegen auch. Mhm. Ich schreibe eine Nachricht wie früher am Telefon, aber 4 Stunden, das ist schon ganz schön viel.
Ja, ein halber Arbeitstag.
Ja, klar.
Bei Menschen, die 8 Stunden am Tag arbeiten.
Ja gut, ich arbeite ein bisschen mehr, aber ich lese darüber, eine Zeitung lese ich darüber auch, schreibe E-Mails und so, das kommt ja auch alles noch hinzu. Ne? So, aber es ist schon ein Zeitfresser, und ich habe zu selten ein Buch in der Hand.
Mhm.
Das merke ich.
Du hast die Thüringer Allgemeine angesprochen, die ist, glaube ich, die am stärksten schrumpfende Lokalzeitung, ich glaube sogar in Deutschland. Also die haben sehr, sehr viel verloren.
Ja.
Und gleichzeitig gab es ja diese Studie, die war von den Zahlen her, muss man ein bisschen aufpassen, aber diese Studie, die gezeigt hat, dass da, wo Lokalzeitungen eingehen, da steigt das Potenzial für Rechtsextremistinnen, gewählt zu werden. Und meine Frage, die sich mir, und dann jetzt haben wir über die Social Media gesprochen, meine Frage ist so ein bisschen, was kann man von Berlin aus tun, um Lokaljournalismus zu unterstützen, der vielleicht dann auch noch digital unterwegs ist und nicht in der klassischen Zeitung.
Und vielleicht
weil wir wissen ja, gerade sind es die alten Leute, die eigentlich noch die etablierten Parteien tragen. Und wir haben die Jugend, die, meine Tochter ist auch 16, die
Die war aber wählen, ja.
Die war natürlich wählen, und das war ja auch sehr wichtig. Erste Mal gewählt, war hier sehr wichtig. Sie hat sehr, sehr stolz Briefwahl hat sie gemacht, weil sie jetzt unterwegs war. Sie ist sehr stolz, die Briefwahlunterlagen eingeworfen. Aber sie hat ja auch einen Vater, der Sozialwissenschaftler ist und sich als sehr politischen Menschen versteht. Deswegen war das da jetzt nicht so überraschend, dass sie wählen gegangen ist. Aber ich habe sie mal gefragt, diese zwei Fragen. Die erste Frage, wie kann man euch davon überzeugen, dass ihr euch politisch einbringt? Meint sie, könnt ihr nicht? So? Also ihr seid uncool, könnt ihr nicht? So? Und dann, wenn, so wie du es beschrieben hast, und sie würde niemals Tagesschau gucken. Also nicht mal auf Instagram guckt sie das. So. Sondern sie erfährt dann von dem Sylt-Video, weil sie die Antwortvideos davon sieht, wo dann eben das dann sozusagen auf Multikulti umgedichtet wird. Darüber erfährt sie von diesem Video, nicht über die Tagesschau. Ja. So, also wie kann man den Osten wieder mit lokalen News versorgen? Zeit im Osten liest ja auch keiner. Ich habe versucht, die FAZ am Sonntag, ich wohne in Brandenburg, in einem kleinen Ort in Brandenburg, ich habe versucht, die FAZ am Sonntag zu abonnieren. War nicht möglich, weil ich glaube, ich wäre der einzige Kunde gewesen. Und die haben gesagt, wir haben niemanden, der ihnen das am Sonntag liefert. Sie wollten mir einen Gutschein für die Tankstelle geben. Ich gesagt, ja, weil ich will ja am Sonntag zu meinem Briefkasten gehen und die FAZ am Sonntag lesen und nicht zur Tankstelle gehen.
Das heißt, E-Paper mache ich auch. Ich hätte
E-Paper, sie gerne. Ja, aber ich will halt auch nicht Screentime machen. Ich will am Sonntag gerne.
Ja, ich auch.
In meiner Zeitung.
Ich weiß, ich finde das auch gut, aber ich habe es halt immer raus, E-Paper. Es liest sich anders.
Aber was kann man tun? Also wie kann man das...
Das ist bei den Thüringer Zeitungen ist das ganz bitter, weil sie runtergerockt und ausgesaugt wurden und der Gewinn abgeführt wurde nach Essen im hohen Maße. Und das ist ganz, ganz, wir sind ein Privatunternehmen.
Ist Boda, oder?
Nee, das nicht. Ist nicht Boda. Ist Watz-Gruppe.
Watz,
ja. Es waren früher drei Titel, drei Redaktionen, kennen die Kollegen da ja auch. Es werden immer weniger Journalisten, immer weniger Leute, die es lesen. Es wird nicht mehr verteilt, es speist sich die Katze in den Schwanz. Die Qualität lässt dann auch nach. Es ist ein bundesweiter Mantel. Simpel gesagt, da haben sich viele Leser der Thüringer Allgemein, die früher auch das Volk, so hieß das, gelesen haben, nicht wiedergefunden in den Kommentaren, die aus Essen geschrieben wurden. Dämlich, wirklich dämlich. Und haben das dann, so eine Zeitung kostet auch viel Geld. Abo kostet, glaube ich, im Monat mich 40, 45 Euro oder sowas. Ist jetzt nicht wenig, wenn du so 800 Euro Rente hast oder 1200 netto. Was ist jetzt so, dann überlegen sie Leute das dreimal. Und da muss das schon gut sein. Also muss schon was geben. Und hier, die Qualität, ich sag's mal so, die Schrift ist immer größer geworden und die Bilder auch, aber die Texte nicht mehr. Und das merkst du. Und das hätte man auch anders, wenn man früher nicht nur drauf geguckt hätte, dass die Rendite abgezweigt wird. Eine wirklich bittere Geschichte des Kapitalismus aus meiner Sicht. Sondern eben auch das Verantwortungsbewusstsein für das Medium. Plus neue Wege da auch zu gehen. Und das schon sehr früh, also Umstellung auf Digitales. Auch die Verteilung ist halt einfach wahnsinnig teuer, gerade in den kleinen Dörfern. Kommt dann nicht an, die Leute rufen dann immer an, beschweren sich, kriegen die Zeitung einen Tag später, irgendwann stellen sie ab. Ich bin zum E-Paper übergegangen, ich habe die alle immer dabei. Ich hätte lieber es in der Hand, aber es geht so und es geht. Ja, also man kann sich das auch vorlesen lassen. Also da haben die Verlage aus meiner Sicht zu wenig investiert, um sich das auch zu erhalten.
Aber kann dann nicht irgendwie so eine Art öffentlicher Journalismus, also wie öffentlicher Rundfunk als öffentlicher Journalismus, der am besten digital? Ich meine, gibt es auch genug Kritiker daran, aber irgendwie müssen die Leute an ihre Infos kommen.
Das kommt ja dann trotzdem von den Leuten da oben. Also die Frage ist ja, wie kann zum Beispiel Zivilgesellschaft darin gestärkt werden, Menschen, lokale Persönlichkeiten zu schaffen, die dann eben lokale News machen. Und das ist ja, wir erleben ja, gerade in Ostdeutschland erleben wir kein Investieren in Zivilgesellschaft, sondern auch eher etwas.
Ne? Ja, ich erlebe sogar in manchen Regionen, dass gezielte, also von der AfD gezielt politischer Verantwortungsträger diskreditiert wird über Videochannels und so weiter, bis die aufgeben. Weil es gibt ja eine Nebenöffentlichkeit, die mittlerweile stärker ist als die Zeitung quasi. Oder auch Amtsträger, teilen so von Freien Wählern und anderen, die sich das Leben da auch sehr schön reden. und ihre eigenen Medium nehmen und die Leute jetzt auch nicht aufklärerisch unterwegs sind und von ihren, sondern eher von ihren eigenen Fehlern ablenken und auf populistischer Weise die Bevölkerung da danach herumführen. Das alles macht mir, ja, ich will nicht sagen Angst, aber es besorgt mich, weil dafür geht uns kritische Öffentlichkeit, ein Diskurs, wo alle Seiten halbwegs informiert sind, ja, verloren, weil früher war eine Zeitung, die wurde ja gewichtet, hat dann nicht alles irgendwie aneinander geklatscht, sondern was mache ich wohin? Und die hat auch eine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung, auch vor Ort, und war eine Meinungsplattform. Das, was da stand, das war dann schon Talk of the Town. Das ist immer weniger der Fall. Und ihr seid die Sozialwissenschaftler, ich beobachte das nur, dass weite Teile dessen, was ich als Bestand und als Sicherheit auch mal empfunden habe, auch im Umgang miteinander in der Gesellschaft, dass das zunehmend verloren geht. Und ich habe jetzt einen Artikel, ein bisschen Posen an der New York Times gelesen, weil ich ab und zu das lese, um zu wissen, was ist da los, und außerdem mein Englisch ein bisschen zu schulen, wo eine Republikanerin, die Stadtvorstand in Nevada war, von den Trumpisten platt gemacht wurde, weil die nicht glaubten, dass die 85% Stimmen für Trump, und sie hat selbst Trump bei sich im Garten hängen, stimmen, sondern dass das gelogen sei. Eigentlich müssen es 100 sein und quasi die nicht mehr, die ihre Freunde sich von ihr verabschiedet haben. Wegen dieser Kampagne, Trump, Wahlbetrug und so weiter. Und wenn ich das bei anderen Parteien im rechten Rand hier so wahrnehme, ist das genau der gleiche Stil. Und in Teilen Ostdeutschlands haben sie die Deutungshoheit mittlerweile.
Jetzt habe ich, du hast das Wort verloren gesagt. Und tatsächlich habe ich, also wir sind ja jetzt auch hier am 10. Juni, muss man, glaube ich, für die Leute, die den Podcast hören, immer sagen. Und gestern waren eben die Wahlen, die eben nun waren. Und es gab dann die ersten, die gesagt haben, naja, Teile Ostsachsens und Ostbrandenburgs sind verloren. Also Teile im Osten sind verloren. Was macht man damit als Ostbeauftragte? Naja, wir können ja nichts verloren geben.
Nein, ich bin da ja auch viel unterwegs und ich treffe da ja auch ganz viele Menschen, die gut sind und sich auch engagieren. Aber sie sind derzeit in der Minderheit. Und ich versuche, diese Menschen stark zu machen, indem ich sie unterstütze, indem ich sie sehe, indem ich sie eben auch ehre und auch helfe. Und es gibt aber auch einen Teil, der irgendwie so fertig mit sich in der Welt ist, dass er schon selbstverletzend agiert. Anders kann ich das gar nicht empfinden. Und das ist wirklich die größte Herausforderung, die wir in Deutschland haben, liegt da. Und das wird kein Zuckerschlecken werden für die Landtagswahlen auch und auch für die nächsten Bundestagswahlen. Man sieht es ja in anderen Ländern, eine Region einmal eine politische Übermacht, eine Hegemonialfunktion an einer Partei hat. In Teilen hat die AfD das mittlerweile. Dann ist es ganz schwer, das wieder zu brechen und überhaupt eine Deutungshoheit auch zu gewinnen und mit anderen Themen durchzudringen, sondern das ist ein bisschen wie eine Parallelwelt. Für die Leute dort sind wir die Falschfahrer auf der Autobahn, die falsch fahren und ihr denkt, nee, ihr fahrt falsch. Man muss ja irgendwie zueinander wieder kommen, aber da ist in den letzten 10 Jahren der Rechtsextremismus immer mehr Fuß gefasst, sich ausgebreitet und bis hin zu den Verschwörungstheorien und auch den diese Staatsstürzer von den Reuss und Co., die da in Thüringen unterwegs waren. Ich finde, das ist besorgniserregend.
Ja, aber sie können ja nicht verloren, also trotzdem nochmal die Frage, sie können ja nicht verloren sein. Also das ist ja irgendwie, das Grundgesetz gilt ja trotzdem überall.
Ja.
Also es wird ja nicht abgeschafft. Also.
Nee, es muss gelten. Und es
wird bei Abzweidrittelmehrheit ist es dann irgendwie möglich, aber bis dahin muss ja was passiert sein, damit eben auch die Leute, ja, wir reden ja sozusagen in der Diskussion, ist mir das auch manchmal echt ein bisschen anstrengend, wird sehr viel darüber gesprochen, wie wir die Leute zurückbekommen können, ja, dass wir andere Parteien wählen. Aber es gibt ja schon jetzt Leute, die da auch einfach, ne, ich finde es gut, dass du gesagt hast, du ehrst die Leute, aber irgendwie brauchen die ja vielleicht auch ein bisschen mehr, also dass für sie trotzdem Grundgesetz gilt, obwohl vielleicht die AfD die Mehrheit in den stärkste Kraft ist. Was können Leute aus Berlin tun oder aus Essen oder aus Stuttgart oder aus München, damit eben das nicht gilt, dass die Leute in Ostbrandenburg oder in Ostsachsen verloren sind?
Ja, zum Beispiel, nehmen wir Chemnitz. Chemnitz mit dem Totschlag da im Park und dann der Demonstration 2018. Der Hools, der alten Chemnitzer Hooligan-Rechtsextremismus-Szene, plus danach AfD-Demo und so weiter. Ich war dann auch dort auf der Gegendemonstration. Das ist immer eine umkämpfte Stadt gewesen. Mit einer aber auch starken Linksszene und so starker Zivilgesellschaft. Also die da sind, die sind engagiert und in der Mitte ist oftmals still. Mhm. Und die haben gestern das Wochenende des Kosmos-Festival gefeiert. 70.000 Leute. Mhm. Und das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Also die kämpfen drum und die besetzen die Plätze und geben nicht auf. Und so muss das sein. Es ist ein ganz harter Weg und jetzt kann ich da immer so dazu stützen und unterstütze sie und aber auch mental, muss aber auch hinfahren. Nicht nur, weil die Landschaft dort total schön ist und auch die Städte, sondern auch Großteil der Leute. So, und ich hab keinen anderen Rat. Mhm. Und dann unbefangen begegnen und nicht sagen, die sind alles Nazis da. Sind viele, aber nicht alle. 70%, mal ganz im Osten, sind es nicht, ganz bewusst nicht. 30%, wollte ich sagen, haben einen starken Hang zum Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Sieht man in den Wahlergebnissen. Aber 70 nicht. Und das ist noch nicht die Mehrheit. Aber es geht darum, dass es dort keine Angsträume gibt, dass in kleinen Städten man sich politisch engagieren kann. Das wird jetzt alles ausverhandelt. Es gibt jetzt Stadtratsmehrheiten oder Kreistagsmehrheit. In Sonneberg, Südthüringer Wald, Kreistagsmehrheit von AfD und pro Sonneberg. Hm. Das ist jetzt auch keine mit der Linkspartei, ja? Sondern die haben eine Mehrheit mit einem Landrat von der AfD.
Und, also jetzt werden wir mal sehen. Sonneberg ist ja eigentlich ein Landkreis, dem es wirtschaftlich gut geht. Hört man.
Ja, es ist vor allem sehr klein. Das sind nur 100.000 Leute und die kennen sich auch alle und so. Und es ist im Südhang des Thüringer Waldes, das ist auch eigen, also eigen, wirklich eigenkulturell und so. Aber jetzt ist die Frage, wie sind jetzt die Menschen, die dort progressiv, Mitte, Links, aufklärerisch unterwegs sind, die was für Flüchtlinge, für Menschen tun, die hierher kommen und willkommen sind, werden die geschützt oder werden die drangsaliert? Mhm. Und das müssen wir jetzt sehr genau aufpassen. Mhm. Und die Leute dort nicht vergessen, sondern dort mit denen, die unterstützen. Also jedenfalls sehe ich darin meine Aufgabe, das zu machen.
Ich meine, Daniel hat es ja vorhin gesagt und ich würde das gerne verknüpfen mit den ganzen Demonstrationen, die wir Anfang des Jahres erlebt haben, mit den Remigrationsplänen, die da enthüllt wurden vom Korrektivnetzwerk. Da haben sich ja viele Leute in den westdeutschen Großstädten gefeiert, dass sie in Massen demonstriert haben, was ja auch gut und wichtig ist. Und gleichzeitig haben wir diese ganzen kleinen Nachrichten aus den ostdeutschen kleinen Städten gesehen, wo dann halt wirklich mal 300 Menschen am Marktplatz sind, aber die halt einfach viel mehr riskieren für diese Demokratie als alle anderen 20.000, die woanders stehen, weil da bist du halt nicht inkognito unterwegs. Da bist du, da wissen die stehen, die anderen, die Rechtsextremen stehen da drumherum und wissen ganz genau, dass du da warst und
die filmen kannst, auch, ja.
Genau, die filmen auch und die rufen auch Dinge rüber und die schicken auch die Drohungen direkt rüber und das musst du erstmal aushalten. Und mein Gefühl ist, dass die Anerkennung für diese Menschen, das haben wir nicht gut kanalisiert bekommen in den letzten Monaten.
Ja, in der Tagesschau waren dann 20.000 Menschen oder 30.000 Menschen in Hamburg, auch in Ostdeutschland damals. 56 oder 60. Auch in. Ne?
Ja.
Ey, come on, ja, da merkst du sofort Schere im Kopf. Mhm. Oder das war irre. In Erfurt war auch eine Pro-Ukraine-Demo. In Hamburg waren es 6.000, in München waren es 5.000, in Erfurt waren es 5.000. Mhm. Verglichen zu den Meilenstein waren das wahnsinnig viele. Kam nicht vor. Kam nicht vor. Und deswegen muss man immer auch sensibel sein, aufpassen, also gerade auch im medialen Bereich, dass man nicht nur so dieses Schwarz-Weiß-Denken hat. Und ich finde gerade die Leute in Saalfeld, in Neuruppin, in Wurzen, spezielle Stadt, die Mehrheit doch im Endeffekt sind, dass sie sich bekennen, dass sie auch, für die hat das ja war das ja auch eine Bedeutung, dass sie gemerkt haben, sie sind nicht allein.
Ja.
Und ganz oft haben sie das Gefühl, sie sind allein, weil die Schweigespirale so gelaufen ist, dass die AfD-Anhänger, Rechtsextremisten doch sehr sendungsbewusst unterwegs waren im letzten Jahr und sich dann ganz viele zurückgezogen haben und nicht mehr widersprochen haben. Und Deswegen war das ein absolut lebendiges Zeichen. Und die Wahlergebnisse sind niedriger als das, was im Januar der Fall war. Hm. Aber es ist verstetigter Terrainausweitung des Rechtsextremismus.
Absolut. Ganz klar. Und da ist ja Daniels Punkt, der hat den ja immer gebracht zu der Zeit. Ne? Dann könnt ihr doch auch mal die 20.000, die sich in Hamburg treffen, können doch auch mal nach
gemeinsam. Die müssen da nicht hinfahren, ne? Ich glaube, das sehen die Aussies auch nicht so gerne. Wenn dann irgendwie, du hast ja Chemnitz erwähnt. Ja. Und es gab ja dann dieses Konzert direkt ziemlich schnell organisiert von Toten Hosen und Fendesahne Fischfilet und so. Und die haben wirklich Kraftclub. Viele Leute, Kraftclub, genau. Und die haben die Leute da auf die Bühne gebracht.
Ja.
Aber das ist auch schon besprochen worden, dass das offensichtlich aber auch so war, dass dann Leute aus Berlin dahin gefahren sind und dann auch wieder gegangen sind. Und es gab ja dann dieses schöne Interview mit so einem Sozialarbeiter aus Chemnitz, der gesagt hat, naja, war schön, dass ihr mal da wart, aber wir brauchen euch immer. Und deswegen, glaube ich, ist die Lösung nicht nur hinzufahren, sondern auf die Demo zu gehen und gleichzeitig eine Dauerspende für die Opferberatung Rechte Gewalt Brandenburg einzurichten und das sozusagen irgendwie die Ressourcen oder einfach wenn man sozusagen Kontakte in Hamburg zum Spiegel hat, zu sagen, hier, die und die Leute da im Osten, die müsstet ihr mal interviewen.
Die sind interessant.
Die brauchen Öffentlichkeit und so.
Ja, oder ich sag mal, einen Zehner für eine der demokratischen Parteien zur Verfügung zu stellen.
Mhm.
Ist auch nicht verkehrt, ne? Weil die sind nämlich alle fast ohne Mitglieder und fast ohne Geld. Mhm. Also wir haben in Thüringen als SPD 3.000 Mitglieder. 2,2 Millionen Einwohner. Die Grünen haben irgendwie 1.000, die CDU hat vielleicht 8.000, mhm. die Linke hat vielleicht 2.000. Das ist lächerlich. Und du musst die ganzen Wahlkämpfe und alles. Mhm. Ne? Also auch das kann man machen. Und auch die Zivilgesellschaft, Vereine und so weiter, die da gute Arbeit leisten, unterstützen. Ich habe da eine Stiftung jetzt mitgegründet, die das genau bündeln soll.
Ja.
Und das wird ein Kampf mit vielen Rückschlägen, aber auch wieder erfreulichen Punkten sein. Aber es wird nicht glatt laufen. Aber wir haben die Chance, darum zu kämpfen und das in Freiheit zu tun. Das ist ja ein Unterschied zu vielen anderen Ländern dieser Welt. Und die, so wie ich es auch zumindest 13 Jahre in der DDR-Zeit bekommen habe. Und ja, ein Großteil der Wähler hat sich jetzt festgelegt. Die sind dort, ich würde sagen, bestimmt 50-60% festes, geschlossenes Weltbild. Hat man ja gesehen, und zwar, weil die konnten ja machen, was sie wollten. Trotzdem bin jetzt auch durch Brandenburg gefahren. Da sind in manchen Dörfern manche von den Höfen da ausgeflackt, wirklich alles blau ausgeflackt. Meine Fresse, was für ein Sendungsbewusstsein. Und das muss man erstmal wieder zurückkämpfen. Das geht, aber es wird ein langer Weg. Man braucht langen Atem. Kann ich glauben, man macht jetzt mal eine Plakatkampagne von Ströer, bucht ein paar Bilder und dann ist das weg. Das wird nicht passieren.
Ich muss immer Aladin Elmar Falani, Soziologe, Sozialwissenschaftler, jetzt aus Dortmund, mit neuerdings, hat das mal sehr schön gesagt, ne, es gibt keinen Grund, optimistisch zu sein, aber wir können uns nicht erlauben, pessimistisch zu sein. Und ich glaube, das gilt im Osten ganz besonders.
Ja, also, so ist es.
Ja.
So ist es. Und gut, ich meine, ich habe das in den 90ern kennengelernt.
Ja, ja.
Brutalität der Zeit auch.
Herrenkrug in Erfurt, ne?
Herrenbergkrug, genau.
Ja, ja, ja.
Bin jeden Tag vorbeigelaufen.
Ja.
Auf meinem Schulweg. Und das war auch immer wieder da. Und die Kinder, die jetzt da unterwegs sind, sind die Kinder von denen, die mir früher gegenüberstanden. Das sehe ich oft, wenn ich Jugendweihereden halte. Das sehe ich, die im Publikum auch sitzen. Dann steht der Kampf. Und der Hauptpunkt ist, dass wir, das ist ein bisschen jetzt ein Oxymoron vielleicht, aber wir brauchen Zuwanderung, also Rückwanderung, Zuwanderung, um die Region dort auch wieder zu stärken. Weil die Besten sind gegangen in den 10, 15, 20 Jahren nach der Wende. Seitdem ist der Wanderungssaldo wieder gleich, aber da ist ein großer Teil an Leistungsträgern, die das jetzt auch wären, gegangen. Die sind jetzt in Stuttgart oder irgendwo anders. Und die Chancen auf gute Arbeit und eigentlich ganz gutes Leben sind eigentlich nicht schlecht, aber dazu müssen wir die auch wieder zurückgewinnen. Und auch diese Räume wieder zurückgewinnen. Wenn ich mal 200 Leute aus Leipzig hätte, die nach Wurzeln ziehen, sieht Wurzeln auch anders aus. Ne?
Ja, genau. Ich finde, das hat jetzt so richtig gut gepasst. Du hast es so gesagt, so ein bisschen leicht pathetisch, ne? Wir müssen die zurückgewinnen. Und die Musik wurde immer lauter.
Ja.
Ich weiß nicht, Europameister haben wir jetzt schon getippt.
Was hast du denn gesagt?
Ich habe Deutschland gesagt. Ich bin, ja,
und, auch nur wegen Toni Kroos.
Und der letzte Gast. Also genau, aber Toni Kroos muss Europameister werden.
Ja. Du hast ja noch nicht aufgeklärt, wer die anderen zwei Ostdeutschen sind.
Maxi Bayer und Robert Andrich.
Ah, der Andrich doch.
Zwei Brandenburger.
Tatsächlich auch. Ja, den Andrich kenne ich noch von Union, aber da hat er nicht Karriere gemacht. Ne?
Der hat aber auch bei Hertha in der Jugend gespielt.
Ja. Aber vorher, ja, genau.
Wo war der?
Der aus Potsdam, haben wir gelernt, kommt der.
Echt?
Gebürtiger Potsdamer.
Okay, und der Bayer?
Ist Bayer ist Brandenburger Nahafel.
Ah ja,
ganz, aber eben schon beide
schon
jung,
sehr jung, beide schon jung nach, dann weg, ne? Weg, also nach Westdeutschland halt.
Genau. Ja.
Oder? Also ich,
naja.
Direkt das zu Hoffenheim,
ist,
oder?
Der ist ja jetzt runter, ne? Der ist nicht mehr dabei. Das ist der rausgeschmissen wurde, ne? Ist das?
Nee, ich glaube, der schon hat, ich glaube, der Torwart ist raus.
Nübel.
Nübel. Ah, Nübel. Okay. Und der alle anderen nimmt er mit.
Oh ja, gut.
Also wäre irgendwie gelesen. Eine schöne Geschichte, wenn dann irgendwie...
Das wäre wenn nur drei Ostdeutsche und dann muss auch noch einer von denen gehen.
Story of our life.
Ja, ja,
aber das genau, wir haben, ich bin jemand, der einfach immer Deutschland als Meister für irgendwas tippt, weil ich einfach immer dann grundoptimistisch bin. Und ich bin aber auch jemand, der natürlich dann das Turnier trotzdem genießen kann.
Ja.
Wenn dann eben dann Finale... Argentinien gegen Frankreich und Lionel Messi noch Weltmeister werden muss und quasi alle dafür was getan haben, dass Messi noch Weltmeister werden kann.
Yeah.
Aber irgendwie ist es schon so, ne?
Aber ich war doch, da war ich auch für die Franzosen, muss ich ehrlich sagen.
Nee.
Aber gut, es mag sein, weil ich da Kolo Muani noch für Frankfurt gespielt hatte.
Ja.
Aber ich fand den MAP, den fand ich auch sensationell. Oh. Die Elfmeter, die da reingemacht hat und auch das Spiel. So.
Aber die Coolness. Aber Lionel Messi musste Weltmeister werden. Im Fußballuniversum gab es keine andere Möglichkeit.
Wobei, den fand ich gar nicht. Da fand ich eher den, der ihn den Rücken so freigehalten hat. Dieser ein bisschen kräftigere Typ im defensiven Mittelfeld, den fand ich unfassbar
gut. Ja. Nee, nicht McAllister. Das war der Kleine, der andere.
Unfassbar, ne? Also der hat jeden weggeräumt.
Ja, die zwei auf der Sechs waren halt super. Also McAllister, der hat ja irgendwie das Spiel gemacht und der andere, der war halt so dynamisch.
Ja. Ein bisschen wie Andrich, ne?
Ein bisschen wie Andrich, genau. Und vielleicht noch mehr Offensivdrang. Ich will die ganze Zeit Franzosi sagen oder irgendwas. Ja, auf jeden Fall eine sehr starke EM gespielt.
Ja.
Und ich meine, für Toni Kroos ist natürlich, wenn der irgendwie nochmal Europameister wird, dann hat er vielleicht wirklich Chancen auf den Ballon d'Or. Wäre auch eine persönliche Auszeichnung.
Ja, er wird ja zumindest auch endlich so wertgeschätzt in Deutschland, wie seine Leistung über ein Jahrzehnt war. Weil ein Jahrzehnt es schafft, bei der besten Mannschaft der Welt immer in der Spitze zu sein. Und die brauchen ja eigentlich immer Veränderungen, weil die Marketingmaschine und die Zeitung am Leben halten müssen. Und 10 Jahre lang da der Beste zu sein und dann noch am geilsten Moment das ist schon
ein
geiler Typ.
Und vor wie vielen Jahren hat Uli Hoeneß gesagt, dass Kroos schon zu alt ist.
Vor so 10 Jahren ungefähr. Ne?
Es gibt ja Leute, die sagen, du kannst gegen die Bayern in Deutschland gegen Uli Hoeneß und die Bayern kein Star werden und kein Trainer und sonst, sein Arm ist lang.
Ja.
Das mag bei Toni Kroos sogar, deswegen klappt sogar so sein, dass seine Wahrnehmung nicht in dem Maße war.
Aber ich glaube, es liegt auch an der Position.
Ja.
Es war mit Özil nicht anders.
Naja,
es ist halt diese Position, die nicht die Tore schießt, die aber auch jetzt auch nicht die großen Abwehrschlachten schlägt. Das ist schon auch die Position.
Ja, aber Schweini hat eine, Schweini ist aus München, ist Bayernkind und hat eine riesen Wertschätzung in diesem Land. Immer noch.
Ja.
Immer noch.
Ja.
Wobei, wenn man schaut, wer die klügeren Aussagen trifft, würde ich sagen, dass Toni Kroos von der Art und Weise, wie er über den Sport spricht und auch wie er über Gesellschaft spricht, einfach ein ganz anderes Niveau hat. Und er hat auch, finde ich, einen sehr klugen klugen Schachzug mit dem eigenen Podcast.
Mhm.
Weil so
macht eigene Öffentlichkeit geschaffen.
Genau, eigene Öffentlichkeit schaffen, Selbstwirksamkeit, was wir vorhin hatten.
Geil. Habe ich gesehen. Das habe ich dann in dem Podcast nicht, aber ich habe ein paar Videos gesehen, wo er einkaufen geht und so. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen.
Mhm.
Ja, wen ging es nämlich wie mir? Er wusste nicht, welche brauche ich jetzt, welche Größe und also Einkaufstüten und was weiß ich denn nicht. Also die ganz banalen Dinge des Lebens. Und das hat er. Er hat diese ganze Bildmacht zur Seite geräumt und hat sein eigenes, hat sich ja ein paar berat, aber die Dinger macht er, glaube ich, selber. Und das ist so eigen und live.
Und mit dem Podcast, in jeder Folge haben sie so ein paar Statements, die dann halt auf den wichtigen Sportseiten im Netz, aber auch analog dann eben Ne, er betreibt da Agenda-Setting, ja, und das macht er sehr gut. Und es ist halt nicht so einfach, an, wenn du halt irgendwie im Clinch bist mit einem Uli Hoeneß.
Und er ist auch politisch. Man, er hat mehrfach Wahlempfehlungen gegeben für die Union. Das ist jetzt nicht meine Partei. Ich finde das gut und mutig, dass er das gemacht hat. Das
ist Merkel-Wahlkreis. Merkel,
ne? Ja, na gut, kommt er ist Vorpommern da. Er hat das für Merkel gemacht. Das finde ich schon mal. Traut sich doch, wird doch jeder von den Spielern bekommen von seinem Berater. Ich sage bloß nicht, und weil ein paar Verprellste. Aber ich meine, wenn jetzt alle nur noch danach gucken, wie viel Follower und Klicks und sonst wie wir das haben und dass sich die Gesellschaft danach ausrichtet, dann sind wir ganz schön im Eimer. Und das interessiert ihn nicht. Und er geht auch, zeigt denen da im Scheicherraum auch noch einen Finger mit den ganzen Millionen und sagt, nö, mach ich nicht.
Ja. Und er hat ja gesagt, dass er, er ist mit dem Statement rausgegangen, geht wählen. Geht demokratisch wählen, geht auf gar keinen Fall die AfD wählen.
Ja.
So, und allein das zu sagen, ist natürlich auch sehr wertvoll. Und das habe ich von anderen, die halt so geschätzt werden wie einem Schweinsteiger, eben nicht gehört.
Ja. Und immer so, die Wahrscheinlichkeit, dass er da einen Vorpommern eintrifft, der die AfD wählt, ist doch ein bisschen größer noch als, also auch ein von seinen Fans. Größer, ne? Also,
ja, auf jeden Fall.
Umso mehr ist das zu beachten. Und jetzt, wenn wir so weit sind, würde ich sagen, ich glaube, dann wird es doch was mit der EM.
Jetzt hier, Gütigen und
ihr habt den Namen Malek gefunden.
Wen tippt ihr?
Ach so, nee, warte mal. Ihr habt erstmal den Namen gefunden, oder? Von dem Spieler?
Genau. Wo spielt der nochmal genau? Ach,
dann ist ja alles super, klar.
Aber perfekter Verein auch für seine Spielweise. Eure Tipps?
Türkei.
Wahnsinn. Ernst oder nicht? Nee, das war Spaß.
England.
Ja, Finale Deutschland-England, sage ich.
Okay.
Ist das denn überhaupt möglich in dem Spielplan, dass Deutschland gegen England im Finale?
Bei mir ist das möglich.
Die Engländer sind ja auch in Thüringen, in Plankenheim.
Und ich sage noch Geheimtipp Österreich.
Also ich habe in der Kita meiner Tochter...
Österreich, dann geht es ins Halbfinale.
Ich habe in der Kita meiner Tochter, glaube ich, als Finalspiel Frankreich-England und dann Ergebnis 2-0 für Frankreich getippt. Aber wir haben ja noch eine Person hier.
Italien. Ja,
gut.
Kein großer Einzelspieler, das ist die Mannschaft, ja?
Stimmt. Sowas kann auch positive Impulse setzen.
Ja, gut, das ist bei Deutschland ja auch, ne?
Hummelt.
Okay, dann machen wir mit unserem Podcast jetzt einfach Konkurrenz. Die Toni Kroos Podcast Konkurrenz. Wenn hier irgendwie was von den Tipps aufgeht, dann kommt das hoffentlich in die Nachrichten.
Sehr schön.
Vielen Dank
für die
Einladung. Toller Blick hier auf West-Berlin. Wie kommt es, dass der Ostbeauftragte nach West-Berlin?
Ich schaue auf Ost-Berlin.
Du schaust auf
von hier aus.
Ja, ich kann auch, genau. Es ist nach all der Richtung hier möglich. Aber die Sonne geht hier besser unter.
Ja, das stimmt.
Ja. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja.
Sehr schön.
Das war BOM, Berlin Ost-Migrantisch. Redaktion und Idee von
Özgür Özvatan und Daniel Kubiak.
Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für Empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
www.bim.hu-berlin.de